OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des OM Online Podcasts. Unser Thema heute ist der Start der neuen Fußballsaison 2023-24. Mein Name ist Carsten Boning, Leiter der OM Medien Sportredaktion. Und an meiner Seite ist heute mein Kollege Ludger Langosch. Ludger, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Podcast-Studio.
Ja, moin auch von mir und ich freue mich schon auf die neue Saison und auch darüber, dass wir jetzt drüber sprechen.
Ja, genau das wollen wir tun, nämlich in grober Richtung wollen wir eine Halbzeit lang, also rund 45 Minuten, über die Top-Teams aus dem Oldenburger Münsterland plaudern, über Regionalliga und Landesliga, über Bezirksliga, Kreisliga und die besten Damenteams. Und apropos Damenfußball, bei der WM in Australien und Neuseeland erleben wir gerade, dass eine Nachspielzeit bis zu 15 Minuten dauern kann. Das kann ich versprechen, wir versuchen das heute nicht auszureizen.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Ja, Carsten, ich würde vorschlagen, wir fangen dann mal mit unserem Aushängeschild an im Oldenburger Münsterland. Das sind die Regionalliga-Fußballer von Blau-Weiß-Lohne. Die haben die erste Saison gut hinter sich gebracht, relativ souverän, glaube ich, bestritten und auch den Klassenerhalt geschafft. Aber es war dennoch ein anstrengendes Unterfangen.
Ja, es war eine ganz intensive erste Saison für die Lohner in der vierten Liga. Am Ende ja, du hast es angedeutet, mit Platz 9 wirklich gut abgeschnitten. Und aber wie eng das Ganze war, wird ja auch deutlich dadurch, dass das letzte Tor von Thorsten Tönnies zum 5:4 in Hildesheim, 10. Minute der Nachspielzeit, da haben wir das Thema wieder, dafür gesorgt hat, dass sie nicht 13. geworden sind, sondern 9. Also alles ganz dicht beisammen. 4 Punkte Vorsprung hatten sie am Ende auf den ersten Abstiegsplatz. Also es sieht im ersten Moment sehr souverän aus, war es irgendwo auch, aber es war schon ganz schön knapp.
Inwiefern täuscht dann dieser Platz im Blick auf die Saison, die jetzt gerade angefangen hat?
Ja, ich glaube, er täuscht gar nicht, weil sie sehr genau wissen, dass das zwar auf den ersten Blick super aussieht, auch super war, aber halt ein schmaler Grat ist. Und diesen schmalen Grat, den erwarten sie natürlich jetzt auch. Und der Abstiegskampf wird ähnlich sein wie in der letzten Saison mit ähnlich vielen Beteiligten plus die Neulinge, die jetzt dazugekommen sind. Das sagen die Lohner auch selber. Saisonziel ist der Klassenerhalt. Es gibt weniger Absteiger in diesem Jahr. Ich glaube, dass sie deswegen auch gute Karten haben, wieder ganz solide überm Strich zu landen. Das ist zumindest so unsere Erwartung, so irgendwie in dem Bereich wieder 10, 12, 13. Ich glaube, da würden sie alle sofort bei den Blau-Weißen sofort unterschreiben.
Uwe Mörl als Trainer, der hatte ja für Henning Rieselmann während der Saison übernommen, hat, so war mein Eindruck, der Mannschaft auch viel Stabilität und Verlässlichkeit eingeimpft. Und das war wahrscheinlich am Ende auch ein wesentlicher Faktor zum Erfolg, oder?
Ja, das kann man 1:1 so unterschreiben. Also er ist ja ein sehr besonderer seiner Zunft. Er ist ja so vom Naturell das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Uwe ist sehr ruhig, sehr fokussiert, sehr besonnen, wie gesagt. Und das war erst eine Umstellung, das glaube ich schon, dass man einen völlig anderen Trainertyp an der Liga, an der Linie hat. Aber sie haben sich da wunderbar reingefuchst. Die passen super zusammen. Uwe ist sehr happy in Lohne. Lohne ist sehr happy mit dem Coach. Und das passt wirklich. Und auch jetzt so in der Vorbereitung, wo nicht alles rund lief. Er strahlt immer Ruhe aus. Und ich meine, der erste Spieltag hat ihm ja auch recht gegeben. Der 2:1 hier gegen Hannover 96-2. Ein wirklich überzeugender Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sehr stabil. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Lohne hat ja, und so ehrlich müssen wir sein, jetzt bei der Aufzeichnung dieses Podcasts, sie haben ja am Freitagabend in Jeddelo gespielt. Wissen wir natürlich nicht, wie das ausgeht, aber sie haben einen guten Start erwischt, sie haben sehr einen stabilen Eindruck hinterlassen und ich glaube, dass sie da schon mal den Grundstein gelegt haben, in welche Richtung es gehen kann.
Und die Kaderbewegung, die waren ja ganz ordentlich, zwar nicht überbordend viel, aber auch ein bisschen überm Schnitt, würde ich mal sagen. Ich glaube, 7 Zugänge, 8 Abgänge, so um den Dreh, wenn ich da richtig...
Ich glaube sogar umgekehrt, 8 Zugänge, 7 Abgänge.
Ja, Mathe ist nicht meine Stärke.
Aber zusammen ist immer 15.
Ja.
Ja, nee, also die Kaderbewegungen waren, ja, es sind schon ein paar Abgänge dabei mit Rilon Demai, Phil Sarasch, die so aus dem Bereich der Leistungsträger kommen. Aber der grobe Stamm, und das hat man jetzt auch in der Startaufstellung gegen Hannover gesehen, es waren mit Theo Janotta und Yannick Zamel, dessen Ausleihe ja verlängert wurde, lediglich 2 der 8 Neuzugänge in der Startelf, 9 etablierte. Und das ist auch das große Fund, mit dem BWL wuchern kann, dass die meisten Leistungsträger wirklich auch da geblieben sind. Das Gerüst steht, die Abwehrkette steht. Die Sechser sind da mit Bürkle und Heskam, Thorsten Tönnies als Allzweckwaffe vorne drin. Also sie haben im Prinzip ihr komplettes Gerüst behalten. Und das macht auch alle optimistisch.
Das ist schön zu sehen und es wird ja, glaube ich, auch von den Zuschauern ganz ordentlich honoriert. Der Schnitt lag in der vergangenen Saison, glaube ich, im vierstelligen Bereich. Und
1026.
Das ist erkennbar vierstellig und damit, glaube ich, auch ganz weit oben in der Regionalliga-Statistik. Und bei den Absteigern SV Meppen und VfB Oldenburg ist ja eher zu erwarten, dass dieser Schnitt noch steigt. Also die Regionalliga kommt an in Lohne.
Das ist richtig und sie waren tatsächlich in der Zuschauertabelle Zweiter hinter dem VfB Lübeck, dem Meister, der bei 3.600 Zuschauern lag. Es sind mittlerweile auch nicht nur Lohner, sehr viele Fußballinteressierte, die einfach im letzten Jahr gemerkt haben, dass das wirklich guter Fußball ist, den man sich wunderbar angucken kann. Sie haben ja jetzt auch ganz viele Heimspiele auf Freitagabend, Samstagabend gelegt, um diesem geballten Sonntagnachmittag im Heimatfußball aus dem Weg zu gehen, um da vielleicht nochmal den einen oder anderen abzugreifen, der freitags oder samstags dann ins Heinz-Detmar-Stadion kommt. Und das war am Freitag ja trotz Urlaubszeit gegen Hannover 1032 Zuschauer schon mal ein Fingerzeig dafür, dass natürlich hängt es natürlich auch ein bisschen am sportlichen Erfolg, an den äußeren Bedingungen. Ich glaube, bei 5 Niederlagen in Folge im verregneten November kommen keine 1000 Leute, aber es sieht schon sehr gut aus. Man hat sich da wirklich eine schöne Basis geschaffen und ich glaube, das wissen die Spieler auch zu schätzen, weil die Stimmung ist auch wirklich gut gewesen am Freitag.
Ja, wunderbar. Dann kann die Saison ja weitergehen. Du hast es gerade erwähnt, das Jeddelo-Spiel lag bei unserem Aufzeichnen noch in der Zukunft, aber die 3 Punkte hat Lohne schon mal im Sack und dann hoffen wir mal, dass es dann so weitergeht und Lohne dann auch die Regionalliga souverän hält.
Ja, wir werden in ein paar Monaten schlauer sein dann. Ja, gucken wir vielleicht mal dann 2 Etagen tiefer in die Landesliga Weser-Ems, in der auch in diesem Jahr 7 Vertreter aus dem Oldenburger Münsterland dabei sind, nur halt nicht mehr im Verhältnis 5-mal VEC, 2-mal CLP, sondern jetzt hat Kloppenburg verkürzt, es steht nur noch 4-3, denn der BV Garrel ist dazugekommen. Anfangen würde ich aber gerne mit dem SV Bevern, Ludger. Bevern seit Jahren oben dabei, 2019 Meister, danach immer in den Top 5, auch jetzt wieder in den Top 5?
Ja, würde ich so unterschreiben. Das Experiment, von dem wir vor einem Jahr gesprochen haben, mit dem jungen Trainer Simon Weming, der aus der A-Jugend von Rot-Weiß-Damme zum SV Bevern, zu einem gestandenen Landesligisten gewechselt ist, das ist geglückt, das kann man, glaube ich, sagen. Die Mannschaft hat sich gut gefunden. Am Ende stand ein doch starker 4. Platz zu Buche und den sollte der SV Bevern unserer Meinung nach auch wieder erreichen, weil die Verluste, die fraglos da waren, gut kompensiert worden sind. Also ein Nico Toben ist zu Blau-Weiß-Lohne gegangen, ein wichtiger Mittelfeldspieler. Sebastian Sander als Torjäger ist zum TuS Ehefeld gegangen in die Bezirksliga. Das sind natürlich schon veritable Verluste, aber mit einigen jungen Leuten, einigen gestandenen Spielern hat Bevern diese Verluste sehr gut aufgefangen und seinen Kader also wirklich clever ergänzt und wieder aufgefüllt. Und von daher trauen wir den Bevernern wieder den 4. Platz zu.
Mehr auch? Also ist Bevern sogar ein Titelkandidat?
Da müsste viel zusammenkommen, weil ich glaube, die Konkurrenz ist sehr groß. Wenn man auf die vergangene Landesliga-Saison schaut, da war dann doch so ein SV Holthausen-Biene, ja, eigentlich schon Meister zu Weihnachten, hat es dann am Ende nicht mehr geschafft, was dann aber auch an einer furiosen Jagd vom SV Meppen 2, der ja als Aufsteiger durchmarschiert ist, gelegen hat. Die Meppner sind nun mal aufgestiegen. Dafür ist allerdings Blau-Weiß-Papenburg aus der Oberliga abgestiegen und ersetzt dann die Mannschaft fast 1-1. Friedreuths Trainer Hamad El Arab hat mal gesagt, eine Top-Mannschaft geht, die andere ist gekommen. Von daher ändert sich da nicht viel. Ein SV Wilhelmshaven trotz eines unfassbaren Kaderumbruchs mit 15 Abgängen, 19 Zugängen, sollte man auch auf der Rechnung haben. Also es wird schwer, ganz, ganz oben anzugreifen, aber wenn alle Rädchen ineinander greifen, ja, vielleicht auch das.
Hinter dem SV Bevern ist in der vergangenen Saison Hansa Frieseute auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Du hast Hamad El Arab gerade erwähnt. Er geht in seine 12. Saison als Hansa-Trainer und muss jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, einen gewaltigen Umbruch moderieren.
Genau so ist es. Die Verluste, die Hansa zu verkraften hat, die sind nicht vom Pappe. Das betrifft vor allen Dingen die Offensive. Landesliga-Torschützenkönig Kevin Oltmor mit 28 Saisontreffern ist gegangen. Benny Bongo mit 10 Treffern hat sich dem Blau-Weiß-Papenburg angeschlossen. Und nicht zuletzt Janik Sidakiewicz ist dem Ruf von Henning Rieselmann zu Kickoff M gefolgt. Er hatte zwar nur in Anführungsstrichen 6 Saisontore erzielt, aber als Antreiber und Vorlagengeber eine ganz wichtige zentrale Figur im Friseuter Spiel über Jahre gewesen. Das sind Verluste, die hat Hansa nicht aufgefangen und waren vielleicht auch nicht so aufzufangen. Dazu kommt zum Beispiel, dass Torhüter Wojciech Wilhelm zu Falke Steinfeld gewechselt ist. Auch da hat es eine Veränderung gegeben. Da tatsächlich muss Friseute kleinere Brötchen backen. Und ich glaube, wenn ohne große Sorgen der Klassenerhalt am Ende da steht, dann ist im Nordkreis jeder zufrieden.
Gut, du hast gerade auch schon den SV Meppen 2 und ja auch den SV Wilhelmshaven erwähnt, die als Aufsteiger ja direkt durchmarschiert sind in die Spitzengruppe. Meppen als Meister, Wilhelmshaven dann am Ende als Dritter. Jetzt haben wir mit dem BV Garrel auch einen Aufsteiger aus dem Oldenburger Münsterland in der Landesliga dabei. Wie weit sind die denn von den Top 3 eigentlich entfernt?
Das ist eine gute Frage. Die haben ihren Kader sehr gut aufgerüstet, die Garreler. Mit Nick Köster von Kickers Emden und mit Oliver Rau von Atlas Delmhorst sind natürlich zwei herausragende Spieler gekommen. Dazu gibt es weitere Verpflichtungen, die also den Kader bestimmt nicht schlechter gemacht haben. Das Problem aktuell ist tatsächlich, dass drei wichtige Spieler ausfallen. Das ist zum einen Janek Jakobs, der ehemalige Euter, der sich einen Brustmuskelabriss zugezogen hat und mindestens noch ein halbes Jahr ausfallen wird. Und der Top-Terrorjäger der Garreler in der vergangenen Saison, Patrick Loschen, laboriert an einer schweren Knöchelverletzung und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Und der zweite Torjäger, Mateusz Kolotiejski, der hatte 13 Saisontore im Vergleich zu Patrick, der mit seinen 18 noch ein paar mehr hatte. Der fällt ebenso aus, der hat eine Knieverletzung und wann die beiden zurückkommen, steht noch in den Sternen. Nichtsdestotrotz, Garrel hat eine starke Mannschaft, ist mit Sicherheit kein normaler Aufsteiger und das lässt sich auch schon aus dem eigenen Saisonziel ablesen. Platz 7 bis 8 will der BVG erreichen und den trauen wir den Aufsteigern auch durchaus zu.
Ja, darauf wollte ich gerade noch hinaus, dass Garrel ja, glaube ich, dann relativ vorher dann auch gesagt hat, Platz 7, 8 ist... Klingt irgendwie anders als Klassenerhalt.
Ja, absolut. Und Hamad El Arab hat, um den nochmal zu zitieren, hat also das schöne Wort geprägt. Wir müssen jetzt mit unserem umformierten Kader in das Haifischbecken Landesliga rein. Und es ist ja tatsächlich eins. Du hast 6 Absteiger bei 17 Mannschaften. Das ist ein gewaltiges Brett. Also da wird man sich kaum Schwächephasen erlauben können, egal wer es ist. Und wenn du erstmal unten drin steckst, dann wird es schwer, sich aus so einer Spirale wieder zu befreien und vielleicht einen Turnaround zu schaffen.
Ja, das waren die 3 Kloppenburger Vertreter und ich glaube, jetzt hast du das Fragenpaket für die VEC-Vertreter vorbereitet.
Ja, so ist es, weil der Kreis Vechta ja nach wie vor in der Überzahl ist. Ich will nicht sagen, dass unser erstes Ziel ist, das zu ändern, aber nein, wir wollen tatsächlich jetzt mal die 4 Vechta-Landesligisten beleuchten und fangen doch mal an beim TV Dinklage. Was hat sich da getan?
Ja, also erstmal eins vorweg, der TV Dinklage feiert Jubiläum, auch wenn es nur ein kleines ist. Der TVD geht tatsächlich mittlerweile in seine 10. Landesliga-Saison, hat sich also klammheimlich zu so einem Dauerbrenner entwickelt. Grundsolide, zu gut für den Abstiegskampf, vielleicht ein Ticken zu schwach für ganz oben. Und ich glaube, das gilt auch in dieser Saison. Sie haben selber so das Ziel der Top 10 angegeben. In der letzten Saison waren sie 9. Ich glaube, würden sie in diesem Bereich ankommen, wären sie auch happy. Also dieses auf den ersten Blick Mittelmaß ist überhaupt kein Makel in der TVD-Denke. Sie haben 12 Dinklager im Team. Das hat Stefan Arlinghaus, der Coach, nochmal betont. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dass man einfach am Schützenweg sagt, jedes weitere Jahr in der Landesliga ist ein gutes Jahr für den Verein. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die Herangehensweise für die neue Saison. Sie haben mit Tobias Nordlohne, mit Lasse Barz, ja, wichtige Spieler verloren. Dazu kommt die schwere Verletzung von Aljoscha Wilms und von Bastian Dödmann. Zwei Fixpunkte eigentlich so im Puzzle von Stefan Arlinghaus. Das muss man sicherlich erstmal alles kompensieren. Aber sie haben auch gute Jungs nachbekommen, unter anderem auch Julian Pille, den Innenverteidiger von Falke Steinfeld. Also ich glaube, insgesamt passt das wieder und sie sind sehr gut durch die Vorbereitung gekommen. Stefan Arlinghaus hat zwar ein bisschen Sorge, die Urlaubsabwesenheit würden im September kommen. Da müssen wir mal gucken, wie man da durchkommt. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt so einschätze, muss man sich um den TVD keine großen Sorgen machen. Sie werden in meinen Augen irgendwo wieder in diesem Bereich 8 bis 11, 7 bis 10 irgendwie in der Richtung ankommen.
Und nicht nur in der geografischen Nachbarschaft, sondern vielleicht auch in der tabellarischen sollte man vielleicht auch Grünwasmühlen wieder vermuten. Die sind ja einen ähnlichen Weg gegangen wie die Dinklager. Ich kann mich an eine Anstoßausgabe entsinnen, als die Mühlen aufgestiegen sind. Da hieß es mal, wir gehen den Dinklager Weg, dass sie also auch viel mit eigenen Bordmitteln machen wollen. Und die haben sich ja auch im Laufe der vergangenen Jahre auch in der Landesliga fest etabliert, eine stabile Größe. Wie sieht es denn bei den Grün-Weißen aus?
Ja, da war man, glaube ich, mit diesem Tabellenplatz im letzten Jahr, es war der 10. Platz, unmittelbar hinter den Dinklagern, nicht ganz so zufrieden. Und diese Unzufriedenheit war auch völlig richtig, weil ich glaube, mit dem Kader, den sie hatten, hätte auch eigentlich mehr dabei rumkommen müssen. Das ist ihnen auch selber bewusst. Wir können mehr als Platz 10, ist jetzt ein Satz, den Andreas Hinrichs, der Coach der Mühlener, im Vorfeld der neuen Saison gesagt hat. Daraus macht er eigentlich auch keinen Hehl, dass die letzte Saison jetzt, also vor allem die Rückserie, die Hinserie war noch halbwegs okay, die Rückserie war schwach, sagt er selber, aber da muss eigentlich in Summe mehr rauskommen als nur Platz 10, weil man halt auch viele gute Leute dabei hat, einige ja auch mit Lohner A-Jugend-Vergangenheit, da hat Andreas sicherlich seine alten Connections spielen lassen. Also das ist eigentlich eine Truppe, die mehr können müsste als nur Platz 10. Sie haben sich auch jetzt einen einstelligen Tabellenplatz vorgenommen. Da ist so diese Platzierung im Mittelfeld, wo man vielleicht geneigt ist, das ist so graues Mittelfeld. Während die Dinklager da, glaube ich, ganz gut mit leben können, hat man in Mühlen so ein bisschen das Gefühl, es müsste eigentlich ein bisschen mehr sein, weil man einfach merkt, dass links und rechts die Konkurrenz nicht schläft. Lohne 2 im Aufbruch, Damme im Aufbruch, in Vechta und in Oite gibt es neue, tolle Anlagen. Teure übrigens auch. Ja. Kleiner Versprecher, der doch richtig ist.
Nicht zwangsläufig aus.
Genau. Also da merkt man schon, dass man gucken muss, wo man bleibt, auch wenn es gerade so um Talente geht, die vielleicht so im Schatten von Blau-Weiß Lohne, es reicht nicht ganz für Lohne, aber dann ambitionierte Landesligisten und da wird es dann schon eng und da muss man, glaube ich, auch ganz gut performen und attraktiv sein. Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Jahr für Mühlen. Ich glaube, so nochmal 10., 11., 12., dann muss man wirklich aufpassen, dass so 2, 3 Jungs vielleicht nicht doch dahin gehen, wo es sportlich attraktiver ist, weil dann hatte man tatsächlich 2 Jahre so wirklich nicht so performen, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, das wissen sie. Sie streben nach diesem Fortschritt. Das ist ihnen auch wirklich zuzutrauen. Da ist auch von der Kaderbewegung, glaube ich, jetzt nichts dabei, wo man sagt, puh, die müssen echt aufpassen unten. Sie haben mit Christopher Cook einen spielstarken Mittelfeldstrategen dazu bekommen, früher in Damme, in Oite, zuletzt in Rieste. Also ich glaube schon, dass sie das Potenzial haben. Sie müssen natürlich den Abgang Philipp Selke, Auslandsstudium in Kopenhagen. Die Verletzung von Peter Sieve, Kreuzbandriss, tut enorm weh. Aber ich glaube schon, dass sie in der Lage sind, das alles zu kompensieren, um dann irgendwann irgendwo im Bereich 6 bis 10. Ich glaube, da reden wir wieder von für die Top 5, glaube ich, Kategorie Papenburg, Bevern, Wilhelmshaven, Melle, glaube ich, reicht's nicht. Aber direkt dahinter müsste es eigentlich sein.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du sie nicht vorab schon voll beantwortet hättest.
Wir arbeiten einfach zu lange zusammen.
Ja, das ist, ich ausspreche, hast du gerade gedacht, und umgekehrt. Und dann also für ganz vorne in die Top 3 oder gar Aufstieg, glaube ich, muss man den Mühlen nicht unbedingt mit einplanen.
Nein.
Der VfL Oite war mal so eine Mannschaft, die in der Spitzengruppe einige Zeit mal mitgespielt hat. Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert. Jetzt stand sogar lange Zeit der Abstieg bevor, aber der VfL hat gerade noch die Kurve gekriegt mit Mario Neumann. Ich finde, er hat die Mannschaft ordentlich stabilisiert. Geht dieser Trend weiter in der nächsten Saison?
Das Stabilisieren, glaube ich, ja. Also er hat jetzt, Oite hat im Bezirkspokal jetzt in der ersten Runde einen sehr stabilen Eindruck, einen sehr reifen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, dass Mario es geschafft hat, dieser Mannschaft in der Rückserie wieder ein Selbstverständnis zu geben, was sie können und daran zu glauben und auch mit resoluter Hand am Spielfeldrand. Also Mario hat den Laden komplett im Griff. Das muss man wirklich so sagen. Also da spuren alle, da sind alle auf Kurs. Hat ja auch wunderbar geklappt. Also ich glaube, dass sie diesen Schwung mitnehmen werden. Kadertechnisch ist natürlich einiges passiert mit Jan Ostendorf, mit Yannick Jakobs an den BV Garrel verloren. Sebastian von Mehrfeld, eigentlich seit Jahren eine feste Größe im Mittelfeld. Aus beruflichen Gründen legt er jetzt eine Pause ein. Also sind schon drei kräftige Abgänge, drei Lücken, die es zu schließen gilt. Und mit Sören Ostmann von Blauers Langfurt, mit Jordi Embossa aus Steinfeld hat man zwei wirklich gute Jungs dazu bekommen. Das haben sie jetzt auch schon im Pokal angedeutet. Der Kader ist relativ klein, also es darf eigentlich nicht viel passieren. Sie sind auch noch nicht ganz am Ende mit ihrer Suche, glaube ich. Sie brauchen noch einen zweiten Torwart. Für die Außenbahn hätte Mario, glaube ich, auch noch ganz gerne jemanden. Also ich glaube schon mit der Erfahrung der letzten Rückserie, dass sie waren fünftbeste Mannschaft der Rückrunde, dass sie über dem Strich ankommen können, dass sie das Potenzial auf jeden Fall dafür haben. Der Kader ist klein, ich glaube, und wenn es da eng wird, kann es auch tabellarisch eng werden. Und wir haben unsere Vorschau für den Anstoß, für die Beilage, so ein bisschen mit Katja Epsteins Klassiker Wunder gibt es immer wieder eröffnet, weil die beiden letzten Jahre, wie heute da irgendwie den Absturz in die Bezirksliga verhindert hat, das war schon ein sportliches Wunder, erst unter Daniel Roth, dann unter Mario Neumann. Ich glaube, dass sie das Zeug haben, dass es nicht noch wieder ein Wunder braucht. Das ist auch das Ziel, früher in Sicherheit zu kommen, um früher Planungssicherheit zu haben. Aber das wird ein hartes Jahr nochmal. Aber ich glaube, dass sie auch ähnlich wie in der letzten Saison, so um Platz 11, 10, 11, dass das passieren könnte, wenn wirklich alle Leistungsträger an Bord bleiben.
Und dann wäre, glaube ich, beim VW auch jeder zufrieden mit der Saison. Ja. Höhere Ansprüche und Ziele verfolgt heute ja im Moment nicht.
Nein, offiziell heißt es, weniger bis gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Und das ist natürlich bei 6 Absteigern, du hast es erwähnt, im Prinzip schier unmöglich, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Aber es soll einfach früher Sicherheit geben, nicht erst am vorletzten Spieltag, damit man dann auch gerade, was die Personalplanung angeht, sie sind jetzt spät dran gewesen, das haben sie einfach gemerkt, sie haben keine Spieler mehr bekommen, weil sie bis kurz vor Schluss gar nicht wussten, in welcher Liga spielen wir überhaupt. Und das muss oberstes Ziel sein, vielleicht schon im April zu wissen, wo die Reise hingeht, um dann vielleicht auch den Kader dann noch für die mittlere, nähere Zukunft irgendwie besser und breiter aufzustellen.
Ja, ich hätte eigentlich fast schon sagen können, dass der VfL heute sowas die Mannschaft der Rückrunde aus UM-Sicht gewesen ist, gäbe es da nicht so einen SV Holdorf, der eine fulminante zweite Halbserie hingelegt hat und den eigentlich fast schon sicheren Abstieg vermieden hat.
Ja, genau. Also sie haben sich ja da ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Oite geliefert. Am Ende waren sie tatsächlich beide punktgleich in der Rückrunde. Oite hatte das etwas bessere Torverhältnis, daher ist dann Holdorf in der Rückrundentabelle Sechster geworden. Ja, aber da gilt das Gleiche auch. Also salopp formuliert, auferstanden aus Ruinen. Sie haben es wirklich in toller Manier geschafft, da in der Rückrunde die Kurve zu kriegen. Sie standen ja für Spektakel. Unfassbar viele Tore sind gefallen. 4,77 im Schnitt. Sie haben 95 Gegentore kassiert und trotzdem nicht abgestiegen. Das muss man auch erstmal schaffen.
Allerdings, ja.
Und diesen Spektakelfaktor wollen sie sich beibehalten, weil man sich auch nicht verbiegen lassen will. Es hat ja auch in der Rückserie funktioniert, dass sie es besser hingekriegt haben, diese Balance zwischen Gefahr vorne und hinten. Und das macht sie zuversichtlich. Und ich glaube auch, dass diese Rückserie ihnen enorm viel Mut gibt, weil sie aus einer unglaublich schwierigen Situation noch was Gutes gemacht haben. Und ich glaube, dass das hilft. Natürlich gilt auch für Holdorf, machen wir uns nichts vor, bei 6 Absteigern, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sind sie genauso ein Kandidat für einen Abstieg, wie heute es ist, wie es alle Aufsteiger sind, in der Konstellation, wenn man so knapp dem Ganzen entronnen ist und sich beim Kader jetzt nicht so gravierend etwas geändert hat, mit Steven Benker und Torwart Robin Mehring, 2 Abgänge und nur junge Leute, plus Moritz Lampe aus Lohne dazu. Also natürlich sind sie ein Kandidat für diese Gefahrenzone, keine Frage. Aber ich glaube, dass sie mit den Erfahrungen des letzten Jahres durchaus optimistisch sein können. Der Pokal mit dem 7-4 war schon wieder ein schöner Vorgeschmack, ja, genau, für diese Hurra-Variante. Ich bin sehr gespannt, ob sie es genauso stabil hinkriegen wie in der Rückserie. Zuzutrauen ist es ihnen. Und also letztendlich, wir sehen sie auch irgendwo in diesem Bereich knapp über dem Strich.
Ja, und auch das wäre, glaube ich, für Holdorf dann ein Ziel, das gerne genommen würde. Und ja, zuzutrauen ist es ja allemal. Und die Euphorie, du hast es gerade schon leicht angedeutet, die durch diese tolle Rückserie entstanden ist. Vielleicht gibt ja den nötigen Schwung, um mal diesmal von Anfang an bei der Musik zu sein und nicht katastrophal weit hinterherlaufen zu müssen.
Ja, Coach Jan Kreienbuch hat im Vorschaugespräch nochmal betont, dass sie es auch geschafft hätten, die Skeptiker zu überzeugen, also die Pessimisten wirklich auf ihre Seite zu kriegen und so ein bisschen so das Gemeinschaftsgefühl nach der schwachen Hinserie wieder zu entwickeln. Und ich glaube, dass diese Erfahrung der letzten Rückserie ihnen auch wirklich helfen wird. Ja, dann machen wir mal die Kurve in Richtung Bezirksliga. Wir haben vor ein paar Minuten über den BV Garre gesprochen, der aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist. Ludger, gibt's denn einen neuen Kloppenburger Titelkandidaten für die Bezirksliga?
Nee, den sehen wir nicht und von daher kann das Fechter-Übergewicht in der Landesliga durchaus erhalten bleiben, weil wir haben nicht das Gefühl, als ob eine Kloppenburger Mannschaft ganz weit oben anklopfen wird. Am meisten Zutrauen genießt bei uns der SV Thüle, der ohnehin schon eine starke Saison im vergangenen Jahr gespielt hat und mit einer gehörigen Offensivwucht daherkommt. Aber das Problem in Anführungsstrichen ist, wie stabil ist die Defensive? Und da tauchen tatsächlich einige Fragezeichen auf und da glauben wir schon, dass das nicht reichen wird, um am Ende sich ganz durchzusetzen. Von daher gehen wir mal davon aus, dass der Meister eher aus dem Kreis Vechta kommen wird.
Gut, verstehe ich dich aber richtig. Thüle ist dann der potenziell beste Kloppenburger Vertreter. Gib doch mal noch mal so eine grobe Einschätzung über die 6 anderen Vertreter, 7 sind es ja insgesamt.
7 sind es insgesamt, ja. Und wir haben einige, die also in der erweiterten Spitzengruppe gut mitspielen können, wie zum Beispiel den SV Mollbergen, der ist ja jetzt 2-mal hintereinander 5. geworden, hat einen nahezu unveränderten Kader, greift demzufolge auf eine sehr eingespielte Mannschaft zurück. Aber das ist schon auch ein bisschen so dicht am Limit. Also für weiter nach vorne wird es unserer Meinung nach nicht reichen. Vielleicht geht es sogar in dieser eng getakteten Staffel, wo also viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, sogar noch 1-2 Plätze runter, vielleicht sogar 3. Wir haben, glaube ich, Platz 8 getippt, wenn ich das mal vorab verraten darf. Und also Mollbergen wird kaum ganz oben angreifen können. Die große Wundertüte in der kommenden Saison ist die große Enttäuschung der vergangenen Saison, der SV Altenreute, der eigentlich neben Garre so als Titelfavorit gehandelt worden war und fast alle Experten hatten einen engen Zweikampf zwischen Garre und Altenreute erwartet, aus dem ist nichts geworden, weil Garre das geschafft hat, was Altenreute überhaupt nicht gelungen ist, nämlich Konstanz zu finden und seine Spiele einfach durchzuziehen. Und das ist Altenreute komplett abgegangen. Der 11. Platz war sehr, sehr enttäuschend. Das sagt der Verein auch selber. Da gibt es auch nichts dran zu beschönigen. Das war eine ganz schwache Saison. Und jetzt steht da ein Riesenumbruch bevor mit einem neuen Trainer, mit Andreas Bartels von Eintracht Oldenburg gekommen. Riesengroßer Umbruch im Kader. Die Spieler bringen alle Potenzial mit, ja, aber die entscheidende Frage ist, wann gelingt es, aus diesen vielen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu machen? Und je eher diese Frage Andi Bartels als Coach mit Ja beantworten kann, und das habe ich geschafft, dann kann Altenreute auch nach vorne reinstoßen. Aber das, glaube ich, wird ein Prozess werden, der zu lange dauert, um höhere Ansprüche dann zu erfüllen. Also Altenreute sehen wir dann auch eher im soliden bis unteren Mittelfeld. Aber wie gesagt, durchaus mit Chancen, mal nach weiter vorne zu kommen. Aber für ganz oben kommen sie nicht in Frage. Dann haben wir noch einen TuS Emsterker Feld, der im Grunde die vereingewordene Unbeständigkeit ist. Jedes Jahr wieder fragen wir, wann kriegt ihr denn mal es hin, dass ihr mal über eine Halbserie lang ungeschlagen bleibt und mal stetig punktet, meistens auch dreifach. Es gelingt einfach nicht. Und in diesem Jahr, Potenzial ist da, vor allen Dingen durch den Königstransfer Sebastian Sander, Torjäger vom SV Bevern. Der ist natürlich eine Rakete vom Herrn. Andersrum war es natürlich auch ein Tausch mit Linus Funke, dem anderen Stürmer. Aber diese Stelle haben sie auf alle Fälle mindestens gleichwertig ersetzt. Dazu fällt noch Stefan Backhaus aus als torgefährlicher Spieler, der inzwischen jetzt beruflich kürzer tritt und der Mannschaft nicht mehr zur Verfügung steht. Und was ins Kontor haut, ist, dass sowohl Raphael Wedemeyer als auch jetzt Felix Schumacher sich schwere Verletzungen zugezogen haben und damit zwei weitere Eckpfeiler in der Mannschaft dann längerfristig ausfallen. Also Emsdecker Feld ist für uns auch eher ein Kandidat fürs Mittelfeld. Dann damit schlage ich den Bogen zum FC Lastrup, der ein ganz anderes Konzept verfolgt, nur mit eigenen Jungs arbeitet, schon seit Jahr und Tag das überragend macht und damit eine feste Größe in der Bezirksliga ist und sich pudelwohl fühlt im Mittelfeld dieser Staffel und auch da werden sie landen. Für unten sind sie zu gut, für oben reicht es nicht ganz, also auch wieder im soliden Mittelfeld. Und dann bleiben noch zwei Mannschaften über, der Vorjahresaufsteiger Petersdorf, der, glaube ich, vor einer schweren Saison steht. Er hat eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, aber die relativ leicht ausrechenbar ist. Und das hat Petersdorf im vergangenen Jahr deutlich gemerkt, nach einer starken Hinrunde, als der Neuling tatsächlich ein Neuling war und damit eine unbekannte Größe, sind sie in der Rückrunde richtig abgeschmiert und haben sich, glaube ich, erst am drittletzten Spieltag dann definitiv gerettet. Und 3-4 Spieltage mehr und ich glaube, dann wären sie fast fällig gewesen. Und dann bleibt die DJK Elsen, die von einer unfassbaren Euphorie getragen wird aktuell mit dem Durchmarsch durch die Kreisliga und dem Titelgewinn. Dann kam der fabelhafte OM-Cup dazu und jetzt als Krönung fast schon der Pokaltriumph gegen den SV Bevern zum Auftakt in die neue Saison. Die Mannschaft ist weitestgehend zusammengeblieben und hat allerdings einen neuen Trainer mit Stefan Wolfing, den man beim TV Dinkler ja noch bestens kennt und der aus Gachel als spielender Co-Trainer gekommen ist. Jetzt tritt er seine erste Cheftrainerrolle, seine erste Cheftrainerstelle an und wird dann auch da als Spieler auch fungieren. Und die Jungs haben einfach Bock und freuen sich einfach, dass sie das mal geschafft haben, dass sie jetzt als kleiner Ort in der Gemeinde Kappeln mit rund 650 Einwohnern, dass sie es geschafft haben, jetzt die Bezirksliga zu erreichen. Und im Grunde wundern sie sich selbst, dass sie zweimal jetzt den Aufstieg geschafft haben. Und folgerichtig haben sie dann das Saisonziel. Wir wollen endlich mal die Klasse halten, ausgegeben. Selbst wenn das nicht funktionieren würde, wird in Elsen nicht zusammenbrechen. Dann sagt man, gut, dann spielen wir halt wieder Kreisliga. Aber das ist für uns auch super. Aber die freuen sich unfassbar auf diese Bezirksliga-Saison. Und mal schauen, was dabei rauskommt.
Ja, stellt sich eine Frage, ob die Elsner nach den Feierlichkeiten dann ähnlich außer Atem sind wie du jetzt nach diesem Monolog.
Ja, ich habe, glaube ich, zweimal nur geatmet. Das ist weniger als normal für mich. Aber so ist das, wenn man 7 Mannschaften in der Bezirksliga hat. Vielleicht hätte ich mal zwischendurch eine Frage zu deinen Titelkandidaten in der Bezirksliga stellen können.
Also dann wird's für mich jetzt eng. Ich habe 9 Mannschaften. Jetzt hole ich mal ganz tief Luft. Nein, also die Einstiegsfrage für dich war ja vorhin, ob es einen Titelkandidaten gibt. Ich glaube, die Titelkandidaten kommen tatsächlich in diesem Jahr aus dem Kreis Vechta mit angeführt von Rot-Weiß Damme, die aus ihren Ambitionen ja auch keinen Hehl machen. Also Johannes Rechtin, der neue junge Coach, bislang federführend im Jugendbereich, hat die A-Jugend zum Titel in der A-Jugend-Landesliga geführt. Ganz euphorisch, ganz ambitioniert. Zielaufstieg, sagt man in Damme und daran wollen sie sich messen lassen, daran muss man sie auch messen und ich glaube tatsächlich, dass sie Titelkandidat Nummer 1 sind. Auch aus dem einfachen Grund, sie haben es geschafft, mit Philipp Richter ja ihren Top-Torjäger zu halten. Blau-Weiß-Lohne hatte ja schon die Fühler ausgestreckt, der war auch schon zum Probetraining da, ist aber in Damme geblieben und das ist letztendlich ein Signal für den Aufbruch und das hat man auch so verkauft in Damme. Und man will oben mitspielen, man wird oben mitspielen und für mich oder auch für uns als Sportredaktion sind sie tatsächlich in diesem Jahr Titelkandidat Nummer 1.
Ich frage mal dazwischen, ich meine, Philipp Richter, klar, 35 Saisontore waren es, glaube ich.
34, ja.
34, die er zu Wege gebracht hat, das ist natürlich ein Brett. Aber auf dem Favoritenzettel bei der Konkurrenz tauchen andere Namen auf, vornehmlich. Hier und da mal tatsächlich Rot-Weiß Damme, aber eigentlich hast du andere Favoriten, oder?
Ja, Es gibt sicherlich mit Blau-Weiß-Lohne 2 und SFN Vechta 2 weitere Kandidaten für ganz, ganz oben. Lohne 2 als amtierender Vizemeister, ja hinter Garrel, am Ende noch ziemlich hochgerutscht, muss man immer auf dem Zettel haben. Eine junge, engagierte, gute Truppe mit Peter Siemer jetzt aus Langförden gekommen. Einen jungen Coach, ehrgeizigen Coach, für ihn gilt das gleiche wie für Hannes Rechtin. Die denken 24-7 an Fußball und wollen was erreichen und Lohne muss man auf dem Zettel haben. Sicherlich muss man abwarten, wie das Abstellen der Jungs von oben aus dem Regionalligakader wird sicherlich wieder Hilfen für die zweite Mannschaft geben. In der letzten Saison gab es die auch. Es hat halbwegs funktioniert, aber so wirklich Konstanz ist dann natürlich nicht entstanden, wenn man Spieler von oben bekommt, eigene Stammspieler müssen wieder auf die Bank und nächste Woche dann wieder spielen. Ich glaube, dass dieser Punkt der Konstanz für Damme spricht, weil sie einfach eine geschlossene Truppe haben, viele junge Leute. Aber natürlich ist in Lohne enorm viel Potenzial. Die gehören definitiv zu den Top-3-Anwärtern und werden, glaube ich, also Damme, Thüle, Lohne, das ist so unser Gefühl hier aus dem Vechterer Blick, werden da oben mitmischen.
Inwieweit verfolgt Lohne denn selbst das Ziel, die zweite Mannschaft mal über die Bezirksliga hinaus höher spielen zu lassen, so als Unterbau für die erste Mannschaft? Wäre es ja wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, wenn man da mindestens Landesliga, wenn nicht sogar mal Oberliga anpeilen könnte.
Das ist, glaube ich, zutreffend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das... Also öffentlich tut man es nicht, kommunizieren. Da heißt es, man will attraktiven Fußball spielen und die Talente an den höherklassigen Fußball vorbereiten. Das könnte natürlich bedeuten, sie wollen mit der Mannschaft höherklassiger spielen. Aber sie haben auch einen Umbruch. 14 neue Spieler, neuer Trainer. Ich glaube schon, dass das Lohner-Verständnis schon ist, die zweite Mannschaft kurz- bis mittelfristig irgendwann in die Landesliga zu bringen. Das hat man in den letzten ein, zwei Jahren sicherlich auch intern kommuniziert. Es ist dann auch ein gutes Ergebnis dabei rumgekommen, aber es waren halt immer ein, zwei andere besser. Ob es jetzt in diesem Jahr mit der Konstellation, mit dem Umbruch auch reicht. Sie haben in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen, auch mit dem Gewinn des Supercups in Höltinghausen. Also daher sind sie definitiv ein Kandidat für vorne. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass Damme halt so mit ihrer Struktur im Team, mit den ambitionierten A-Jugendlichen, enorm viel Euphorie im Verein, dass das vielleicht noch ein Tick mehr ist.
Und was ist mit den SFN Vechta?
Ja, Kandidat für vorne. Wir haben sie, glaube ich, im Anstoß auf Platz 4 getippt, meine ich. Ja, also definitiv ein Kandidat für die Top 5. Auch eine solide Größe in der Spitzengruppe. Sie haben sich selber auch diese Stabilisierung auf dem hohen Niveau vorgenommen. Sie wollen oben mitspielen, Zitat Trainer David Riesner. Sie ziehen ins renovierte Stadion am Bergkeller um. Tolle Atmosphäre, tolles Ambiente, tolle Anlage. Also da tut sich was. Ich halte SFN auch kurz- bis mittelfristig für einen Landesliga-Kandidaten, auch weil David Riesner und sein ganzer Stab, inklusive sportlichem Leiter Michael Stolte, ja auch Ambitionen haben. Sie richten jetzt demnächst den OM-Cup aus. Da tut sich wirklich was und ich glaube aber nicht, dass sie jetzt in dieser Konstellation mit Damme, Thüle, Lohne, dass sie da ganz vorne landen werden. Also definitiv ein Spitzenteam, aber mir fehlt ganz ehrlich so ein bisschen der Glaube an ganz vorne.
Mhm. Bleiben doch einige VEC-Vertreter über.
Ja,
macht der Rest quasi? Ja,
jetzt habe ich nur 6 Mannschaften, jetzt kann ich durchgehen, meinst du?
Ja, genau. Ich habe 7 geschafft.
Ja, genau. Ja, ich hole mal Tiefluft. Also wir haben so einen Mittelbereich, also 6 Mannschaften bleiben ja übrig. Wir haben so einen Mittelbereich, dem auch definitiv Grün-Weiß im Brockdorf angehört. 8. Bezirksliga-Saison mittlerweile am Stück. Grundsolides Mittelfeldteam. In guten Jahren Top 4, in schlechten Jahren 10. Platz, also so ein klassisches Mittelfeldteam, meist sorgenfrei, meist zufrieden mit dem, was man so macht, viele junge Leute, also ich glaube, um Grün-Weiß-Brockdorf unter Coach Jürgen Barhorst muss man sich keine großen Sorgen machen, spielerisch echt eine gute Truppe, sie vermissen so ein bisschen einen klassischen Torjäger, aber ich glaube, dass sie das in Summe kompensieren können, um dann irgendwo wieder im Mittelfeld anzukommen. Ein Mittelfeldteam in unseren Augen in dieser Saison ist auch Friesia Goldenstedt. Das mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen überraschend klingen, weil sie in der letzten Saison am allerletzten Spieltag das Fernduell mit Blau-Weiß Langförden gewonnen haben und drin geblieben sind, aber...
Aber sie haben es gewonnen.
Das sie haben es gewonnen.
Das ist, und das war ja zu Weihnachten hätte das ja auch niemand erwartet.
Das stimmt. Und da sind wir wieder bei Katja Epstein und dem VfL Leute. Da hat Christopher Kohls, der Trainer von Friesia Gollenstedt, tatsächlich auch ein kleines Wunder verbracht. Sie haben die Kräfte gebündelt, die guten Leute aus der zweiten Herren hochgezogen und haben mit einer furiosen Aufholjagd wirklich das Feld von hinten aufgerollt. Und ich glaube, der Glaube daran, ein gutes Mittelfeldteam zu sein, was sie über Jahre sind. Gollenstedt spielt auch schon lange in der Bezirksliga grundsolide damit. Sie hatten echt jetzt wirklich ein schlechtes Jahr. Das haben sie überstanden. Sie haben die Leute aus der zweiten dann auch jetzt oben gelassen. Christopher hat den Laden im Griff und ich glaube auch, dass sie sich diesmal von der Gefahrenzone wirklich fernhalten können und dann irgendwo im gesicherten Mittelfeld ankommen werden. Und in diesem Bereich sehen wir auch eine Mannschaft wie Falke Steinfeld als Landesliga-Absteiger. Sie sind in unseren Augen jetzt kein klassischer Absteiger, der sofort oben mitspielt, sondern ja einfach jetzt auch einen Umbruch bewerkstelligen muss. Sie hatten jetzt 2-3 Jahre, wo sie wirklich unten mitgespielt haben, haben jetzt auch ein bisschen was im Kader verloren. Und der Titel in unserer Geschichte wird sein Neustart mit vielen Fragezeichen. Arthur Zimmermann, seit Jahren Trainer bei Falke, sagt auch, Mittelfeld ist das, wo wir erstmal hin müssen. Wir müssen uns ein bisschen konsolidieren und ich glaube, wenn sie am Ende irgendwas zwischen 5 und 8 sind und dann darauf aufbauen können im übernächsten Jahr, sind sie dann auch gut zufrieden, glaube ich. Und dann bleiben am Ende noch 3 Mannschaften, die wir so in unserer Aufteilung eher in dem Bereich ja, Zweistelligkeit aufpassen, dass nichts passiert, gehören. Das ist Schwarz-Weiß-Osterfeine, das ist Amasias Bolone und das ist der Aufsteiger TuS Lutten. Fange ich vielleicht mal bei Osterfeine an. Seit ewigen Zeiten Bezirksliga, Bezirksklasse, gehört schon zum Inventar in der Liga. Haben es ähnlich wie Goldenstedt mit einer starken Rückrunde geschafft, sich da unten rauszuhalten. Sie wie Lastrup nur eigene Leute, das gallische Dorf, irgendwie was da zusammenhält, was immer wieder toll überm Strich bleibt und sie werden in unseren Augen auch jetzt irgendwo ja im Bereich gut überm Strich, aber jetzt halt aber doch irgendwo da in der Nähe sein. Das gleiche gilt für Amasias Bolone. Das im Vergleich so zu den anderen Vereinen sehen wir sie ähnlich da, wo sie auch in der vergangenen Saison waren. Das war in diesem Bereich 10 bis 13, irgendwo da glaube ich oder glauben wir, dass sie auch in diesem Jahr wieder ankommen werden. Ich glaube tatsächlich, dass sie zu gut sind, um abzusteigen, aber ich ganz für die Top 5, Top 6, irgendwas in der Richtung, da sehen wir sie dann auch nicht. Auch wenn, wir lassen uns dann gerne eines Besseren belehren, ja. Aber das ist zumindest jetzt so die Einschätzung Stand jetzt. Und dann bleibt last but not least der Aufsteiger TuS Lutten, der glaube ich, ähnlich wie die DJK Elsten gerade von großer Euphorie getragen wird. Der TuS Lutten feiert nach 25 Jahren in der Kreisliga jetzt das Comeback auf Bezirksebene. Das ganze Dorf freut sich, die Aufstiegsentscheidung, irgendwie 700 Zuschauer, eine grün-weiße Party und ja, da freut man sich riesig auf das, was kommt. Wohlwissend darum, dass es schwer wird, zwei Mannschaften zu finden, die man hinter einem lassen muss und ja, eine gewachsene Luther-Truppe, ganz viele eigene Kräfte, glaube ich, 3-4 A-Jugendjahrgänge sind da in den letzten Jahren rausgekommen, die da eine riesengroße Clique bilden und jetzt unter der Leitung von Oliver Marcordes, dem neuen Trainer und Nachfolger von Andreas Lübehusen, irgendwie versuchen wollen, überm Strich zu bleiben. Also getragen von großer Euphorie, sie werden Lehrgeld zahlen, genauso wie es Elsten zahlen wird. Sie werden ihre Siege holen, aber wir gucken mal, was dabei rumkommt. Also wir trauen es ihnen, tatsächlich zu überm Strich zu bleiben, aber so im Vergleich zu allen VEC-Bezirksligisten sind wir schon zum Schluss gekommen, also wir sehen Lutten da schon hinter den 8 anderen und dann wird es am Ende für Lutten darum gehen, möglicherweise 2 Kloppenburger Vereine hinter sich zu lassen.
Das
als grobe Einschätzung.
Das wäre die logische Konsequenz, aber ich entnehme deinen Ausführungen, auch den Beobachtungen, die wir angestellt haben, einen klaren Abstiegskandidaten, dass man sagen muss, da ist eine Truppe dabei, die das Potenzial einfach nicht hat, um die Liga zu halten, gibt es nicht. Das wird ein spannendes Rennen wahrscheinlich bis zum Schluss.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es insgesamt 4-5 Mannschaften, vielleicht einen erwischt es immer, der ein schlechtes Jahr hat, so wie Goldenstedt letztes Jahr, dass die ein spannendes Rennen da unten haben werden. Das glaube ich schon.
Mhm. Von daher, und oben hat man ja auch keinen ganz klaren Favoriten. Deswegen dürfen wir ja auch von einer spannenden Saison in der Bezirksliga ausgehen.
Ja, und am Ende wird Elsen Meister von Lutten. Pass auf.
Ja, dann hätte Elsen seine Saisonziel verfehlt und müsste dann im nächsten Jahr in der Landesliga neu angreifen.
So, wir haben zwischendurch gerade wie beim Fußball auch Trainer so taktische Anweisungen per Zettel geben, haben wir jetzt gerade aus unserer kleinen Regie den Zettel bekommen. Wir haben die Halbzeit rum, 45 Minuten. Wir reiten also jetzt durch die Nachspielzeit quasi. Also das kriegen wir jetzt, glaube ich, ja, auch noch hin.
Wo ist das der für den mit den Minuten dann?
Es wurde gerade das Schild hochgehalten. Gut. Ja, dann fangen wir mal ganz schnell durch die Kreisliga Kloppenburg. Machen wir da, glaube ich, nur die Spitzengruppe. Ludger, was glaubst du, wer könnte die Nachfolge der DJK Elsen antreten?
Wir sehen da SV Bethen mit im Boot. Der hat auch als Neuling ja im vergangenen Jahr sich mit Elsen den richtigen Zweikampf geliefert, am Ende aber den kürzeren gezogen. Zudem haben wir als ersten Aufstiegsfavoriten den SV Hildinghausen mit einer gewachsenen Mannschaft auf dem Zettel. Auch der BV Essen ist unserer Meinung nach nicht zu unterschätzen und wir erwarten, dass die drei den Titel unter sich ausmachen. Schwenken wir in den Kreis Vechta, wer macht's denn da?
Wir drücken jetzt richtig aufs Tempo, ne?
Ja.
Ja, also nach dem Aufstieg des Zurs Lutten, der sich ja mit Rot-Weiß-Fisbeck ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Prinzip geliefert hat, sehen wir tatsächlich Fisbeck als Kandidaten für ganz vorne, weil der Vizemeister ist zusammengeblieben, der Meister ist oben weg. Sie hatten, glaube ich, 17, 18, 19 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. Es spricht also relativ viel dafür, dass Fisbeck auch mit gleicher Truppe wieder oben mitmischen kann. Sie hat jetzt ein bisschen Probleme in der Vorbereitung. Muss man mal gucken, was sie jetzt so in den ersten Wochen möglicherweise an Punkten liegen lassen. Sind jetzt auch im Pokal in Barkum ausgeschieden. Aber Fisbeck ist definitiv ein Kandidat. Dazu gehört sicherlich der SC Barkum auch, der sich gut gefangen hat unter Florian Zwick. TuS Neunkirchen hat tolle Verstärkungen, haben 3, 4 Leistungsträger aus anderen Südkreisvereinen bekommen. Ich glaube, dass Hacki Schwermann da durchaus eine Truppe hat, die in die Top 5 vordringen kann. Das sind so unsere drei ersten Mannschaften, die wir ganz vorne sehen. Eute 2, grundsolide letzte Saison gespielt, waren in den Top 5. Könnten sie auch jetzt sein, logischerweise nicht als Titelkandidat, aber als Top 5 Anwärter. Bisschen Schwierigkeiten haben wir bei der Einschätzung von Blau-Weiß Lüsche und Blau-Weiß Langförden, die beide als Absteiger aus der Bezirksliga in die Kreisliga kommen und für uns per se nicht sofort Titelkandidaten sind. Also gerade Langförden, großen Umbruch, viele Leistungsträger verloren. Bei Lüsche, ja, tue ich mich auch gerade so ein bisschen schwer, das so als Titelfavorit Nummer 1 zu bezeichnen. Aber Lüsche ist in unseren Augen noch eher ein Top-5-Anwärter, wie es dann Blau-Weiß Langförden ist.
Ja, das verspricht ja auch viel Spannung und werfen wir in den letzten Minuten wirklich nochmal alles nach vorne und kümmern uns um den Frauenfußball. Die Euphorie in Lutten kommt nicht nur aus der ersten Herrenmannschaft, sondern auch die Damen haben es geschafft, in die Oberliga aufzusteigen. Das war schon ein tolles Ding, ne?
Ja, das kann man so sagen. Also das erste Mal seit einigen Jahren, ich glaube 2016 war es der VfL Eute, der mit seinen Damen in der Oberliga war, ist also ein Damenteam jetzt in der höchsten niedersächsischen Spielklasse vertreten und da freut sich die Mannschaft also riesig drauf, als Flaggschiff im Damenfußball jetzt in der Oberliga antreten zu können. Wird ein schweres Jahr, ist eine 12er-Staffel. Sie haben eine schwere Klasse erwischt, sie haben alle Absteiger aus der Regionalliga Nord bekommen, sie haben keinen weiteren Mitaufsteiger in die Weststaffel bekommen. Alle anderen 3 Aufsteiger sind in die Oststaffel gegangen, also da ist einiges zu tun, um da überm Strich zu bleiben, aber da gilt ähnlich wie bei den Männern mit großer Euphorie ins Abenteuer und dann hofft man, dass man drin bleibt, um dann möglicherweise in der neuen Saison einen OM-Mitstreiter in der Oberliga zu haben, denn mit Bunnen, mit Lohne und Neunkirchen gibt es ja auch in der Landesliga ambitionierte Teams und ich glaube, Ludger, da kannst du mal einmal drauf gucken, was du gerade so von Bunnen und auch Elisabeth Fehn und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.
Ja, also Bunn hat wieder das Ziel, als Vierter des Vorjahres oben mitzuspielen, hat allerdings auch eine sehr, sehr junge Truppe, die sich jetzt nochmal wieder verjüngt hat. Also eine Sorge beim Spieltag ist für Trainer Sascha Anneken immer Fahrerinnen zu finden, weil viele noch gar keinen Führerschein haben. Aber das ist eine Sorge, der er sich gerne mal entledigt und schon Fahrpersonal anzieht. Das ist tatsächlich kein Problem in letzter Konsequenz. Nein, Also Bonn nimmt eine schöne Entwicklung, baut da richtig schön was auf. Die B-Jugend spielt jetzt auch schon einigen Jahren in der Niedersachsenliga und wird mit Sicherheit eine Rolle auch wieder in der Spitzengruppe spielen. Für ganz oben hat es im vergangenen Jahr nicht gereicht. Dazu kommt jetzt mit dem Bezirksligameister Nord der SG Elisabeth Feenhake-Brügge, ein Aufsteiger, der ja wie viele Neulinge einfach mal den Klassenerhalt als erstes Ziel ausgibt und damit wäre dann oben am Kanal jeder mit zufrieden. Und der Topfavorit kommt aber wahrscheinlich eher aus Lohne, oder wie schätzt du es ein?
Zumindest hat man das Ziel. Also Blau-Weiß-Lohne im letzten Jahr Vizemeister hinter den Lutherdamen, hat das Ziel Platz 1 bis 3 ausgegeben, haben jetzt mit Sven Flachsenberger einen neuen Trainer bekommen, der aus Wildeshausen gekommen ist. Ja, man möchte oben angreifen. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Damen des TuS Neuenkirchen, die unter Udo Rabe-Konermann auch Platz 1 bis 3 ausgegeben haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Lohne, Neuenkirchen, Bonn, Uelzen muss man sicherlich auch auf dem Zettel haben, dass diese Mannschaften da oben ja das Ganze unter sich ausmachen. Ich tue mich ehrlich gesagt noch schwer, einen Top-Favoriten da mit Lohne rauszupicken. Ich weiß es nicht, weil sie auch einen ordentlichen Aderlass haben, einen gewissen Umbruch. Da muss man sicherlich mal gucken. Aber das Potenzial ist da, der Ehrgeiz ist da, die Ambitionen sind da. Also ich glaube auch, dass diese Vizemeisterschaft auch sowohl Antrieb als auch ein bisschen Frust ausgelöst hat. Und ich glaube, dass diese Mischung aus beiden Sachen Lohne tatsächlich vielleicht einen Tick vor den anderen irgendwie so vom Impuls gibt. Also ich glaube, sie wollen einfach auch in die Oberliga. Und das ist der größte Antrieb ist, glaube ich, da bei Blau-Weiß zu sehen.
Ja, dann werden wir es auch das erleben, wie es dann tatsächlich läuft. Und ich glaube, jetzt sehe ich da einen Schiedsri da hinten, der die Pfeife in den Mund nimmt. Wir pfeifen das Ganze jetzt mal ab. Und mit dem Schlusswort meinerseits, dass ich mich auf die Saison verdammt freue. Es ist schön, dass es wieder losgeht und mal sehen, was dabei rauskommt.
Ja, und meine Einstiegsankündigung, dass wir die Nachspielzeit nicht ausreizen, vielleicht können wir die noch rausschneiden nachher. Ja, liebe Zuhörer, das war die 113. Episode des OM Online Podcast. Abschließend möchte ich gerne noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Die OM Mediensportredaktion hat auch in diesem Sommer wieder ihre Saisonbeilagen erstellt. Am Freitag ist der Startschuss für den Fußball im Kreis Cloppenburg erschienen, am Samstag der Anstoß 23/24 für den Fußball im Kreis Vechta. Neben den gedruckten Ausgaben in der MT und der OV stehen auch beide Beilagen im E-Paper-Kiosk zum Download bereit. Ein Muss für alle heimischen Fußballer und Fans der OM-Teams. In diesem Sinne darf ich auch Ihnen oder allen Mannschaften alles Gute für die neue Saison wünschen. Im Namen der OM Medien Sportredaktion, mein Name ist Carsten Bohning. Alles Gute für die nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal.